Nun sag schön, was ist denn dann weiter passiert?
Was meinst du, Rubinstein?
Oh, nee, stell dich nicht so an. Die Geschichte mit Oda, wie ist die weitergegangen?
Wie weitergegangen?
Jetzt mach mich nicht wahnsinnig. Ihr seid doch nicht schön brav nach Hause gefahren und das war's dann.
Doch, genau so war's. Ich hab sie zu Hause abgeliefert und aus.
Wer's glaubt?
Na, du bist mal ganz still, Fred.
Von wegen. Ich lass mir doch den Mund nicht verbieten.
Wenn du nicht artig bist, schalte ich dich einfach wieder ab.
Toll, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst.
Du bist kein Mitarbeiter. Du bist ein Softwareprogramm.
Damit machst du's dir ganz schön einfach.
Oh, und ein freches noch dazu. Ich weiß gar nicht, was mich damals geritten hat, dir diese Algorithmen mit auf den Weg zu geben.
Können wir jetzt nochmal zurück zum Thema kommen? Was ist weiter passiert?
Wir sollten erstmal mit dem Podcast weitermachen, findest du nicht? Sonst bist du doch immer der Quälgeist.
Nun, das ist doch die Höhe. Erst macht er ihn heiß mit seinem Ich hab was Tolles erlebt.
Genau.
Und dann lässt er ihn hier auch so hängen.
Uns lässt er hängen.
Genau.
Jungs, jetzt erstmal ganz locker bleiben. Erste Sendung und dann weitere Infos, okay?
Ha!
Wir sollten jetzt wirklich mit der Sendung anfangen. Ich erzähl's euch nachher. Versprochen. Und damit herzlich willkommen bei Fantastic Fiction Nummer 127, dem Hörspiel-Podcast der Mindcrusher Studios. Heute wieder mit Geschichten und Legenden aus Dagaras. Als erstes präsentieren wir euch...
Willst du nicht erstmal etwas über die Geschichte Dagaras erzählen?
Was? Rubinstein, Fred! Nun ja, Dagaras. Woher kommt der Name und vor allem... Was ist Dagaras eigentlich?
Dagaras ist ein Land, welches im LARP bespielt wird. Ihr wisst schon, Live-Rollenspiel, Verkleiden und so. Sie, Oda Plein, Stefan Reinmann und Benjamin Senders haben zusammen ganz viel Bier getrunken und sich überlegt, einmal ein Land zu entwerfen, in dem es keine Dämonen und Nekromanten gibt und nicht den üblichen Adel und solchen Kram. Also haben sie Charaktere gebastelt, Zigeuner, und haben sich ein paar komische Sachen ausgedacht, was es in diesem Land gibt und was nicht, und haben einfach drauf losgespielt. Das fanden dann ganz viele Leute toll, und dann mussten sich die drei immer mehr und mehr ausdenken. Irgendwann kam dann Christina und hat diese Ideen der drei etwas geordnet und Struktur in den Laden gebracht. Tja, und nun sind die vier zusammen die SL, also Spielleitung von Dagaras. Wie sie auf den Namen gekommen sind, weiß Oda aber nicht mehr so genau. Zu viel Bier, hat sie gemurmelt.
Und damit kommen wir endlich zur ersten Geschichte. Die Wahrheit oder die Lüge über den finsteren dagaresischen Boomern in... Der Name ist unaussprechlich und trotzdem habe ich sie selber aufgenommen. So, und jetzt mal zu euch beiden, ja. Buchare Machalan. Viele Kinder und vor allem Nepomuks in Dagaras fürchten sich vor dem Buhmann. Doch die Geschichte über ihn wurde bislang nicht oft erzählt. Es war einmal. In der Nähe eines kleinen Dorfes lebte ein alter Einsiedler mit dem Namen Buchare Machalan, der sich nur sehr, sehr selten mit anderen Menschen abgab. Niemand wusste viel über ihn und die meisten wollten auch nicht viel über ihn wissen, da sich die meisten vor ihm fürchteten. So gab es mit den Jahren und Jahrzehnten natürlich gewisse Geschichten über Machalan. Unsterblich sollte er sein oder ein alter Hexenmeister aus einem fernen Land. Andere hielten ihn für einen Spion und wieder andere wollten ihn gesehen haben, wie er nachts im Wald eine Jungfrau schändete und danach ihren Körper an die Tiere des Waldes verfütterte. Natürlich war nichts davon wahr. Buhare Mahralan war einfach ein sehr alter Waldläufer, der die Einsamkeit, die der Wald im Boot liebte, und lieber mit Tieren sprach als mit Menschen, denn er liebte die Ehrlichkeit, die die Tiere und der Wald ihm gaben. Auch half er Menschen ein ums andere Mal, doch sollten die meisten es niemals merken. Eines Tages sollte sich jedoch alles ändern. Zwei Burschen aus dem Dorf wollten an einem heißen Sommertag im Wald einen Kaninchenbau ausräuchern. Es hatte schon seit Wochen nicht geregnet und entsprechend fanden sie trockenes Gras und kleine Äste und es gelang ihnen schnell, ein Feuer zu entzünden. Doch hatte es, wie bereits gesagt, schon lange keinen Regen mehr gegeben und die Funken flogen auch dorthin, wo sie nicht hin sollten. Und noch bevor sie sich versahen, fing es überall um sie herum an zu brennen. Die Flammen breiteten sich in einer solchen Geschwindigkeit aus, dass sie sehr bald eingeschlossen waren. Der einzige Ausweg für die beiden Jungs war natürlich, um Hilfe zu rufen. Und der einzige, der sie hörte, war Buhare, der auch zur Hilfe eilte. Er sah die Jungs, wie sie von den Flammen eingeschlossen waren, und ohne lang zu überlegen, nutzte er seine geringen Kenntnisse der Magie, um wenigstens die Flammen, die die Jungs einschlossen, zu vertreiben. Er wirkte den Zauber und für die Jungs bot sich eine kleine Stelle, um den Flammenkreis zu verlassen. Doch leider breitete sich durch den Wind das Feuer noch weiter aus. Die Burschen sollten schnellstmöglich Hilfe holen, da sie es alleine nicht schaffen würden, und sie rannten los ins Dorf. Doch da der Weg nicht der kürzeste war und es sehr lange dauert, einen derart großen Brand zu löschen, verbrannte nicht nur ein ziemlich großer Teil des Waldes, sondern auch einige der größten Felder des Dorfes fielen den Flammen zum Opfer. Die Burschen waren gerettet. Doch war das ein gerechter Preis für die wahrscheinlich kommende Hungersnot? Die Ältesten der Gruppe waren sich einig, dass der oder die Schuldigen für den Brand gefunden werden und ihre gerechte Strafe erhalten müssten. Natürlich leugneten die beiden jungen Burschen, dass sie jemals im Wald gezündelt haben, und schoben die gesamte Schuld auf den alten Waldläufer, der sich jedoch zu keinem Punkt äußerte und die gesamte Anhörung überschwieg. Ob es wohl ein Zufall war, dass sich sehr schnell noch weitere Personen fanden, die ihn schon öfter gesehen haben wollten, wie er das Dorf in Brand stecken wollte? Nun, mit welcher Art von Gerechtigkeit solche Anhörungen enden, ist uns wohl allen bewusst. Buhare Mahralan sollte seine gerechte Strafe erhalten, den Scheiterhaufen. Bevor man sich versehen konnte, war nicht nur ein Scheiterhaufen aufgebaut, auch das ganze Dorf versammelte sich, um den alten Mann brennen zu sehen. Bis auf die zwei Burschen, die sich anscheinend schämten. Buhare, der seit der Anhörung kein Wort gesagt hatte, wurde auf den Scheiterhaufen gefesselt und das Feuer wurde entzündet. Schnell loderten die heißen Flammen auf und schon bald konnte man den Geruch von brennendem Fleisch wahrnehmen. Doch kein Schrei war zu hören. Doch auf einmal zuckten Blitze am Himmel und ein Donnern ließ die Dörfler zusammenzucken. Aus heiterem Himmel kamen dunkle Wolken auf und es goss wie aus Kübeln. Die Flammen wurden gelöscht, doch um den Todgeweihten zu retten, war es deutlich zu spät. Doch was war das? Buhare Mahralan stieg vom Scheiterhaufen herunter. Sein Gesicht sah aus wie verkohltes Fleisch, aus den Augen loderte ein merkwürdiges Feuer. Verbrannte Fleischfetzen hingen an ihm herunter und statt Hände brannten Flammen aus seinen Stümpfen. Das Dorf erstarrte und die Kreatur ergriff das Wort. Mit tiefer, donnernder Stimme sagte er:
»Ich habe niemandem von euch jemals Unrecht getan und euer Dorf im Winter mehr als einmal vor ausgehungerten Wölfen geschützt. Kinder, die sich im Wald verlaufen haben, zurückgebracht, und eure beiden Jünglinge habe ich vor dem sicheren Flammentod gerettet. Und das ist euer Dank? Ich verfluche euch alle. Jedes Kind, das einmal mit dem Feuer spielt, werde ich mir holen und für das bestrafen, was ihr getan habt.«
Sämtliche Einwohner des Dorfes starrten ihn mit offenem Mund an. Er lachte noch einmal laut und löste sich in ein Häuflein Asche auf. Die beiden Burschen fand man einen Tag später in der Nähe der Waldhütte des alten Mannes aufgeknüpft an einem Baum. Waren sie es selber oder waren es die ersten Opfer?
Hallo, ich bin Kirsten Schumann und ich höre Fantastic Fiction. Sogar sehr gern.
Ich möchte wetten, dass er sich weiter um die Geschichte drückt.
Garantiert. Aber ich sag dir, ich lass so schnell nicht locker.
Ruhe! Jetzt möchtet ihr sicher auch wissen, welche Autoren für diese Geschichten verantwortlich sind.
Die Hörer sicher. Wir bitte wollen was ganz anderes hören.
Vielleicht über den Inhalt der Geschichte?
Nein.
Oh, gut. Damit kommen wir zur zweiten Geschichte. In Hölzerne Sehnsucht geht es darum, dass Liebe manchmal eben doch Berge versetzen kann. Und euch grille ich gleich, wenn ihr hier weiterhin mauert.
Hölzerne Sehnsucht. Es muss wohl ein Lobka gewesen sein, denn immerhin hat diese Geschichte mit einer ganzen Menge handwerklichen Geschicks zu tun. Und wir wissen ja alle, dass es wenige gibt, die den Meistern der Lobka das Wasser reichen können. Da saß also dieser nicht mehr ganz junge Mann auf seinem Boot und überlegte, wie er seine Konkurrenten im nächsten Jahr beim Frühlingsfest in Grund und Boden rammen konnte. Ihr solltet wissen, dass es bei ihnen damals einen Wettbewerb gab, wer von ihnen das schönste, beste, aufwendigste und kunstvollste Stück Holz, naja, sagen wir, die schönste, beste, aufwendigste und kunstvollste Holzskulptur zum Frühlingsfest herstellte. Das letzte Frühlingsfest war noch keine Woche vorbei, aber diesmal hatte er ziemlich kläglich verloren, obwohl er doch sehr stolz auf das Schiffsmodell gewesen war. Schiffe und Boote sahen sie alle aber wohl genug. Ein Gesicht kam ihm in den Sinn. Doch nicht wie sonst in Fleisch und Blut, sondern in Holz. Nicht dumm. Das würde nicht einfach werden, aber auch nicht besonders genug. Aber was wäre, wenn sie sich bewegen könnte? Holzpuppen, deren Glieder beweglich waren, waren natürlich allgemein bekannt und bei vielen jungen Mädchen äußerst beliebt. Aber das meinte er gar nicht. Eine ganz andere Idee entstand in seinem Schädel, der langsam aber sicher seine Haare zu verlieren drohte. Zuerst machte er sich auf die Suche nach dem richtigen Holz. Wie jeder, der mit Holz arbeitete, wusste er, dass jedes Stück Holz nur darauf wartete, eine bestimmte Form zu bekommen. Manche waren eindeutig zum Tischbein gewachsen, andere wiederum wollten ein besonders kunstvoll geschnitztes Tier oder menschliches Gesicht werden. Tischbeine konnte er nicht brauchen. Und seltsamerweise gab es aber gerade davon in dieser Zeit eine ganze Menge. Er brauchte fast den ganzen Amethyst, um die ersten guten Hölzer zu finden. Ich habe keine Ahnung von Holz, und darum kann ich euch auch leider nicht sagen, was er nun für den Kopf oder die Arme oder den sonstigen Körper benutzt hat. Aber er hatte offensichtlich ein wirklich gutes Gefühl dafür, denn als er anfing, es zu bearbeiten, zeigte sich bald, dass er die richtige Wahl getroffen hatte. Doch je weiter er im Laufe des Sommers kam, desto schwieriger wurde die Arbeit für ihn. Langsam aber sicher begannen sich Züge abzuzeichnen, die er nur zu gut kannte. Lange war es schon her, doch sie war wohl so etwas wie die Liebe seines Lebens. In einem anderen Land, jenseits der Nebel. Es hatte nicht sein sollen, aber begreifen konnte und wollte er das nicht. Langsam aber sicher entstand aus dem gut ausgewählten Holz das Gesicht des Menschen, nach dem er sich mehr sehnte als alles andere. Er musste die Arbeit am Kopf unterbrechen und konzentrierte sich erstmal auf den restlichen Körper und vor allem auf die einzigartige Besonderheit, die ihm den Sieg bringen sollte beim Wettbewerb der größten Künstler des Landes. So schnitzte, bohrte, feilte, schliff, maß und probierte er den Rest des Jahres und die vielen dunklen Stunden des Winters hindurch. Bis er sich sicher sein konnte, dass alles so funktionieren würde, wie er es sich erhofft hatte und er sich unweigerlich dem letzten Teil zuwenden musste. Er liebte sie wirklich, und jetzt, wo sie unter seinen Händen neu erschaffen war, nur noch mehr. Und als sie ihre Arme um ihn legte und ihre feingeschliffenen Wangen seine berührten, blieb ihm fast das Herz stehen vor Sehnsucht und Glück. Nein, nicht nur fast. Die hölzerne Frau war der Höhepunkt des diesjährigen Frühlingsfestes. Sie hatten sie gefunden, als sie ihn abholen wollten. So wurde das Fest damit eröffnet, dass sie ihn seinen Ahnen und seinen Körper den Elementen übergaben. Aber er hatte etwas geschaffen, das ihn in ihrer Erinnerung noch viele Jahre lebendig machen würde. Natürlich hatte sie ihn geliebt und vermisste ihn auch um seinetwillen. Aber solch ein Meisterwerk hatte es eben doch noch nicht gegeben. An ihrem Rücken befand sich ein kleiner Schlitz, und wenn man dort ein Geldstück hineinwarf, begann die mannsgroße Holzpuppe in Gestalt einer wunderschönen Frau mit besonders feinen Zügen, sich für einige Minuten zu bewegen, fast als wäre sie lebendig, und manche behaupteten, in ihren gläsernen Augen dann sein Gesicht erkennen zu können, wie es sich glücklich lächelnd darin spiegelte.
Ich bin Bert Stevens und höre Fantastic Fiction.
Nun, ich möchte ja nicht drängeln, aber was ist jetzt mit weiteren Infos zum Oder-Abenteuer?
Du hast es versprochen.
Ja, aber es gab wirklich nichts Besonderes mehr zu berichten.
Klar, eine ruhige Autofahrt ohne weitere Zwischenfälle. Und Oda hat auch den Mund gehalten. Ganz klare Sache. Logisch.
Klar, und ich bin der Weihnachtsmann.
Boah, ihr seid sowas von...
Ja.
Lasst uns wenigstens erst noch die letzte Geschichte präsentieren. Sonst kommen wir doch nie zu einem Ende.
Was meinst du, Fred?
Klingt ganz okay.
Na gut, aber dann raus mit den Infos. Sonst haben wir noch eine technische Störung.
Erpresser. Kommen wir zu unserer letzten Geschichte für heute. In den Sümpfen von Dagaras sind Geheimnisse verborgen, die die Vorstellung manchmal übersteigen. Wohnt einer Geburt der besonderen Art bei.
Die Sümpfe in Dagaras. Nebel kroch in dicken Schwaden durch das Land und erfüllte es mit sanfter Ruhe. Nur im Westen von Dagaras, tief in den Sümpfen, spürte man den Drang nach Leben. Im feuchten Schlamm blubberte und pulsierte es, wie in einem noch nie gehörten Lied. Leichter Wind spielte mit den Nebeln und formte sie zu Strudeln und Trichtern. Da geschah es, dass die Elemente sich von diesem Spiel anstecken ließen. Sie verschmolzen und trennten sich in einem immer wilderen Tanz, bis der Morgen graute. In dieser Nacht, die wohl die längste und schönste der Schöpfung war, entstand in den sonst so einsamen Sümpfen neues Leben. Als die Nebel sich lichteten, blieb eine seltsame Gestalt zurück. In einem Moment ein kleines Tier, grünlich bunt mit schneller Zunge. Im nächsten ein menschenähnliches Wesen mit bunt schillernder Haut. Lange dauerte es, bis das neue Wesen lernte, in einer Gestalt zu verweilen. Scheu und unerfahren verbarg es sich tief in den Sümpfen. Und dort lebt es noch immer.
Das war Fantastic Fiction Nummer 127 mit Geschichten und Legenden aus Dagaras. Buhare Machalan wurde gelesen von Ralf Pappos. Hölzerne Sehnsucht von Marco Ansing und Sümpfe in Dagaras von der Autorin selber Oda Plein. Und zwar nervenden Mitarbeitern. Und einem Sarge auf der Flucht. Bis nächste Woche und Sayonara!
Das ist doch nicht zum Glauben. Der feige Sack haut doch einfach ab. Ne, dann mach ich auch mal Schluss. Unglaublich, das wird auch nächste Woche aber aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Das können Sie mir aber glauben.
Anregungen, Fragen oder Kritik? fantasticfiction@mindcrushers.de. Wir freuen uns über jede Mail.
Sie ist 60 Zentimeter lang, 23 Gramm schwer und wurde aus feinstem Silber gefertigt. An ihren Gliedern lastet ein kreuzförmiger, mit Edelsteinen besetzter Anhänger, der das Licht mit unzähligen Punkten in allen Regenbogenfarben reflektiert. Doch tief in ihrem Inneren verbirgt sich ein dunkles, grausames Geheimnis, und ein jeder, der sie trägt, läuft unaufhaltsam ins Verderben. Die Kreuzkette von Lili Hidomi. Demnächst auf www.mindcrushers.de.